Das heißt, wir orientieren uns an unsere Nachbarn, die auch das schöne Haus mit dem weißen Gartenzaun haben und sehen aber gar nicht, wie die Beziehung ist, sondern denken, ja, so führen wir eine Beziehung, an unseren Eltern, Geschwistern, also der ganze Umkreis. Und wir haben ganz oft wenig Freunde, mit denen wir sexuell offen sprechen, als Paar. Also manchmal mit unseren besten Freundinnen oder mit dem besten Kumpel sprechen wir vielleicht. Aber das hilft uns trotzdem nicht, weil wir müssen als Paar ja weiter auch kommen. Also die Kommunikation zu sagen, wie viele Paare haben andere Paare, mit denen sie richtig über Sex sprechen.
Welcome to Rhein and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hello Chicks und Chicos. Hier ist Jones back im Interview-Game. Die letzten Wochen und Monate haben Kat und ich hier mit unseren Bettgeflüstern zu zweit verbracht und ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für ein Interview. Und ich habe wirklich spannende Gäste mit einem sehr besonderen Twist gefunden, nämlich die Hellwigs. Und die Hellwigs, das sind Vanessa und Tanja, ein lesbisches Paar, das Heteropärchen ab 30 berät, wie sie trotz Familie, trotz Alltag, ja, das Feuer der Leidenschaft und die Liebe aufrechterhalten oder neu entfachen können. Und wir haben über wirklich viele Themen geredet, über Treue und Untreue, was die unerwartete Seite glücklicher Beziehungen ist, was tatsächlich Loyalität und Treue in Beziehungen aufbaut und was es überhaupt heißt, wie wir unser sexloses Zuhause mit Inseln zu einem sexy Zuhause machen, warum monoflexible Liebe, warum Monoflexibilität die Lösung für erfüllte Beziehungen ist und über ja, Langeweile in Beziehungen, wie wir herausfinden, ob wir einfach nur einen menschlichen Alltag leben, ob wir Langeweile erleiden oder ob die Beziehung längst überreif ist und wir etwas verändern müssen oder wollen. Das und vieles mehr erfährst du in dieser Folge, die ich dir wie immer komplett empfehle, von vorne bis hinten. Ansonsten empfehle ich dir dringend auf reinundraus.com zu gehen. Nächste Woche, am Sonntag, den 21.04., steht unsere Temple Night an, eines der beliebtesten Workshop-Formate, die wir haben. Im neuen Format, mit Workshop, mit Temple Night am Abend. Es gibt nur noch 3 Frauenplätze und wenn du dabei sein möchtest, dann schlag zu und zück dir dein Ticket und sei dabei. Ansonsten auch Countdown, auch hier die letzten Plätze im Summer of Love Retreat im September in Barcelona. Das definitiv kräftigste, wirkungsvollste Event, was wir haben, wenn du wirklich an der Wurzel deiner Sexualität, deiner Liebesbeziehungen, deiner sexuellen Freiheit arbeiten möchtest, dann komm mit uns nach Barcelona und erlebe die Magic im Summer of Love Retreat. Wie immer findest du alles unter reinundraus.com. Trag dich in unseren Newsletter ein und du erfährst alle Neuigkeiten als erstes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Interviewfolge. Bis bald, bye bye. Hallihallo, liebe Vanessa und Tanja. Herzlich willkommen bei Rein und Raus.
Hallo, wie schön. Hallo, Jones. Genau, wie schön, dass wir hier sein dürfen bei dir.
Ja, cool. Ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut. Wir sind wirklich, also normalerweise stolpern wir über Gäste. In eurem Fall sind wir echt auf die Nase gefallen, als wir online gelesen haben, dass ihr als lesbisches Powerpaar Heteropärchen beratet, wie sie trotz Familie und Alltag das Feuer der Leidenschaft entfachen.
Ich bin sehr stolz auf dich, dass du das so gut dir gemerkt hast.
Ich habe das richtig einstudiert und ich bin mir sicher, dass jede Person da draußen, die das hört, sofort denkt, hä? Als lesbisches Paar wollt ihr uns sagen, wie Beziehung funktioniert? Und ich glaube, darüber will ich am meisten heute mit euch reden, wie es dazu kommt, was die Vorteile sind, welche Perspektive ihr vielleicht mitbringt in solche Beratungsgespräche. und wie man diese Flamme oder das Feuer der Leidenschaft aufrechterhält, weil wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr 15 Jahren in einer Beziehung zueinander.
Ja, tatsächlich, wir sind seit fast 15 Jahren in einer Beziehung, haben unsere Tochter jetzt fast großgezogen, das heißt, wir kennen die Auf und Abs in einer langjährigen Beziehung, aber auch die Herausforderung, wenn man ein Kind zu Hause hat und wie man dann die Leidenschaft tatsächlich unterbringen soll oder möchte und was auch manchmal mit der Leidenschaft passiert, ne, muss man auch ganz klar einmal sagen.
Mm. Weil, und super viele Fragen.
Ja, bitte. Alles raus, wir beantworten heute alles.
Noch geiler finde ich eure Kombination, weil du, Vanessa, du bist Paar- und Sexualtherapeutin und du hast 20 Jahre Berufserfahrung.
Ja.
Und Tanja ist Sozialwissenschaftlerin, Glücksforscherin. Und du hast dazu geforscht, wie leben und wohnen moderne Familien und wie möchten wir unsere Lebensweise gestalten, wenn wir älter werden.
Genau, also eigentlich super, super spannendes Thema. Wenn wir über Beziehungen nachdenken, dann ist es ja eigentlich eher so, dass wir immer uns fragen, okay, wie möchten wir eigentlich miteinander sein? Und dann setzen wir uns aufs Sofa, vielleicht auch manchmal in der Paartherapie. Und das ist auch super, also es ist ein super, super Punkt. Aber wenn wir nach Hause kommen, dann sieht es manchmal ja auch gerade im Schlafzimmer nicht unbedingt danach aus, als wenn die Leidenschaft einzieht. Und da komme ich tatsächlich ins Spiel. Und gerade im Bereich Glücksforschung und im Architekturhintergrund können die Dinge eigentlich so ineinander gut einspielen, dass es dann darum geht, so kleine Glücksoasen zu schaffen, auch wenn man Kinder hat, die nicht direkt erkennbar sind. Das heißt, einen Raum der Leidenschaft zu bauen, der familientauglich ist, weil das ist ja sozusagen ganz oft immer die größte Angst, dass man denkt, mein Schlafzimmer muss natürlich auch für das Familienbett herhalten. Vielleicht hat man 1, 2, 3 Kinder und da sollen die Kinder natürlich keine Fragen stellen, Mama, was ist denn das jetzt gerade im Nachtschrank, sondern die Dinge werden so schön platziert, dass sie absolut familientauglich sind. Und gleichzeitig, wenn man dann aber wirklich mal ein freies Wochenende, einen freien Nachmittag oder ähnliches hat, kann man das alles umfunktionieren und das Licht anpassen, sodass man dann auch wirklich seine kleine Oase hat, wo man sich dann als Paar auch wirklich wieder ein bisschen näher kommen kann. Und das ist so ein Punkt, wer erkennt sich nicht dabei, dass er die schmutzige Wäsche vielleicht dann eher manchmal im Kopf hat oder die Küche, die Spülmaschine muss ausgeräumt werden. Solche Momente einfach zu schaffen, wo man das nicht nur im Kopf hat, sind einfach unglaublich wichtig für eine Beziehung, um dann wieder, sag ich mal, mit Freude die Spülmaschine ausräumen zu können.
Ja, und auch die Kombination auch, ne? Also dieses halt einerseits auch zusammen als Paar, vielleicht auch ein paar Therapie zu machen, auch Gespräche zu führen, ne? An der Kommunikation zu arbeiten, an der Sexualität zu arbeiten, um dann aber auch die Kombination wieder zu finden. Und jetzt mache ich es mir aber auch zu Hause schön, ne? Also das ist halt nicht nur eine Sache, die bearbeitet wird, sondern tatsächlich auch das gesamte Umfeld neu umgekrempelt werden kann, ne?
Ja, also ich finde vor allem spannend, wenn du sagst, was mir gerade aufgefallen ist, so ja, wie möchten wir jetzt zusammen sein? Oder wir haben immer oft so eine Art von Status quo, den man irgendwie auch versucht aufrechtzuhalten. Mhm. Ich mag aber die Idee der Lebensweise, weil das klingt mir mehr nach so einem Weitblick oder nach einer Perspektive, wo geht's denn hin, wenn wir in Zeiträumen 20 oder 10 Jahre zum Beispiel denken?
Ja.
Und ich versuche so ein bisschen die Lücke zu schließen. Ich meine, ich habe so die Idee, dass ihr als lesbisches Paar, wenn ihr Heteropaare beraten, in der Beratung seid, geht es dann darum, eine Kommunikationskompetenz aufzubauen? Oder was ist die lesbische Komponente, was mir helfen könnte als Heteropaar?
Ja, also man muss dazu sagen, dass ich natürlich ich bin schon immer lesbisch in meinem Leben gewesen.
Ja.
Für mich gab es damals vor 20, 30, gut, jetzt bin ich 41 Jahren, gab es keinen klassischen Weg zu sagen, ich heirate, ich finde meinen Mann, ich mache Kinder, ich baue ein Haus. Für mich war das Buch einfach immer noch ungeschrieben. Und ich musste meinen eigenen Weg quasi finden, wie ich am besten quasi mein Leben gestalte und auch immer wieder neu gestalte anhand der neuen Gesetze, sage ich jetzt mal. Auch die es ja jetzt möglich machen, dass man vielleicht auch jetzt wieder heiratet, adoptiert und, und. Das heißt, mein Buch wurde eigentlich in den letzten 40 Jahren immer wieder neu geschrieben oder ich konnte es neu schreiben. das ermöglicht mir natürlich einen Blick auf eine Beziehung oder auf eine heterosexuelle Beziehung, die, sag ich mal, mehr, also offener ist, weil es gibt keinen Plan für mich. Und so gehe ich auch in diese Gespräche mit rein, weil ganz viele kommen und haben einfach ihren Plan und sind irgendwann angekommen, ne? Also sie heiraten, die haben ihr Haus, die haben ihr Hund, die haben ihre zwei Kinder und dann wissen sie auf einmal nicht mehr weiter. Und sie wissen auch nicht, wo es hingeht. Und da fängt es natürlich an, wo man sagt, neue Kommunikation, neue Wege, neue, mal wieder zusammen lachen. Also auch das verlieren ganz viele Paare auch. Und auch mal vielleicht andere Wege zu gehen, an die sie vielleicht noch gar nicht so gedacht haben. Und auch, dass das normal ist, in Anführungsstrichen. Ich mag das Wort normal eigentlich nicht so gerne, aber ne, es ist ja so ein Wort, was wir brauchen. Also und das ist, glaube ich, die Perspektive und der Blickwinkel, den wir Menschen geben können. Und das als lesbisches Paar tatsächlich, glaube ich, auch ganz gut machen.
Genau, und ich selbst habe, sag ich mal, über 10 Jahre in einer heterosexuellen Beziehung gelebt. Das natürlich ermöglicht mir nochmal den Blickwinkel und die Erfahrung, dass ich weiß, okay, heterosexuelle Beziehungen, man hat tatsächlich ganz oft so eine Form im Kopf, auch wenn ich die tatsächlich gar nicht so vorgefertigt hatte und mich immer so ein bisschen unwohl darin gefühlt hat. Das zeigt natürlich schon, dass es bei mir immer schon gewackelt hat damals und ich dann Jahre später dann auch gedacht habe, nee, in dieser Form fühle ich mich eigentlich gar nicht wohl. Und das, obwohl ich klassisch aufgewachsen bin, sag ich mal, auf dem Land mit ganz vielen Normen und Traditionen, mit ganz viel Ordnung eigentlich, und weiß auch, wie schwer es einfach ist, gegenüber seinen Nachbarn, gegenüber der Familie, also dieses Gefühl zu haben, zu sagen, nee, eigentlich fühle ich mich unwohl da drin, aber ich kann das ja jetzt nicht ändern, weil was sagen denn die anderen? Was sagen die Nachbarn über mich? Und ich glaube, die meisten kennen das Gefühl, wenn man denkt, das gibt so eine gewisse Tradition, so eine gewisse Norm und Ordnung, in der sollen wir uns bewegen, sage ich mal. Also das sollen natürlich einmal in Anführungszeichen, aber viele erkennen sich da drin einfach wieder. Und da ist so ein bisschen der Punkt, dass man sagt, okay, was passiert denn dann einfach, wenn wir uns dann drin nicht bewegen? Also das macht es dann auch wirklich spannend und aus der eigenen Erfahrung heraus weiß ich einfach auch dann, wie es ist, sein Leben komplett umzukrempeln, trotz Kind. Also muss man auch sagen, das Kind war schon zu dem Zeitpunkt da und immer mit dem Wunsch natürlich, eine gute Mutter zu sein, dem Kind ein gutes Dasein irgendwie zu ermöglichen und eine echte, authentische Beziehung. Und das ist ja der Punkt, wo wir sagen, wir möchten unseren Kindern natürlich auch vorleben, was Liebe bedeutet. Also und nicht, was Streit, Wut und Hass gegenüber seinem Partner bedeutet. Und deswegen ist es uns immer so wichtig zu sagen, wir kümmern uns natürlich auch gerne um Paare, die auch gerade innerhalb der Beziehung Kinder mit drin haben, wo man sagt, eine Beziehung muss nicht notfalls immer zu Ende sein, auch wenn es bei mir in dem Fall war, aber das hatte natürlich dann andere Gründe. Eine Beziehung kann weiter funktionieren. Und das haben wir halt dann, sag ich mal, irgendwann, da haben wir irgendwann den Dreh bekommen, obwohl wir dann auch Jahre zusammen waren und die Tradition fortgeführt haben und erst dann den Dreh bekommen haben, nachdem wir schon zwei Trennungen hinter uns hatten.
Also was ich raushöre, Vanessa, fand ich auch sehr spannend. Ich habe so das Gefühl oder die Idee von so resilient in Veränderung, was ich raushöre bei ganz vielen traditionellen Paaren, dass die sich auch auf so ein Zielsatzprinzip hinbewegen. Also so ist es dann korrekt, wenn wir es richtig gemacht haben und plötzlich sich dann in einer Art von Sackgasse befinden und nicht gelernt haben, wie gehe ich mit dieser Veränderung oder mit dem immer wieder in Frage stellen richtig um. Ich glaube, also das ist so ein Punkt, den ich da raushöre. Wenn du damit aufgewachsen bist oder dass deine Gewohnheit ist, dich immer wieder neu zu erfinden, dann ist es vielleicht sehr viel mehr eine Gewohnheit für dich, dich immer wieder zu neu zu konstituieren.
Ja, absolut. Und auch schon auch meine Freundin in der Schule früher, die wussten genau, wann sie mit welchem Alter Kinder bekommen. Ne? Die wussten genau, welchem Ort sie wohnen wollen, ob sie ein Haus oder eine Wohnung wollten. Also die wussten das komplett. Und ich stand da und dachte, Gott, ja, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, wo mich das Leben hinführt, in welches Land oder in welche Beziehung. Und welche Sicherheit ich auch habe, das hatte ich ja nie, das Gefühl. Und dieses Sicherheitsgefühl macht natürlich auch viele Beziehungen ein bisschen träge. Und gerade nach vielen Jahren oder auch viele unserer Kunden haben auch Kinder, die sind dann so ungefähr so um dem Alter von 10 Jahren. Da merken sie dann, die Kinder werden flügge. Sie brauchen mich gar nicht mehr so. Aber was ist denn, wer bin ich denn so? Und da fängt es dann halt wirklich an, wo sie anfangen zu sagen, eigentlich langweile ich mich mit meinem Partner. Und das Problem an einer Beziehung ist ja nicht das Scheitern, sondern tatsächlich die Langeweile. Und wenn wir uns mit unserem Partner langweilen oder er interessiert mich nicht mehr, dann fange ich halt an, mich woanders umzugucken, ne? Und halt eventuell sogar auch Affären einzugehen, was dann natürlich dann noch mehr dafür sorgt, dass man sagt, ja, wie viel Sinn hat das eigentlich hier? Ne?
Ja, wenn man drüber nachdenkt, ich glaube, jeder kennt jemanden, der fremd geht. Ne? Also wäre jetzt albern, das nicht zu sagen, ich kenne niemanden, der keinen kennt. Unsere Erfahrung zeigt halt auch, dass viele erstmal den Weg des Fremdgehens wählen, wenn es zu Hause eingeschlafen ist. Das heißt, der Wunsch, eine monogame Beziehung zu führen, ist eigentlich riesig, weil sie wollen schon Verbindlichkeit und Treue. Aber treu sein möchten eigentlich dann wiederum die wenigsten, weil sie sich dann langweilen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man ansetzt und sagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir eine Beziehung schaffen und erstellen, die beides so ein bisschen miteinander verbinden kann, die Loyalität gegenüber seinem Partner. Und hier sprechen wir nicht von Treue, sondern Loyalität. Und das finden wir viel wichtiger, dass man wirklich sagt, man erzählt seinem Partner alles, man kann sich austauschen. Und gleichzeitig geht es nicht darum, sich umzudrehen und immer über seinen Partner schlecht zu reden. Was natürlich dann meistens das Ergebnis ist, dass die Frau dann vielleicht zu ihren besten Freundinnen läuft, der Mann, also jetzt um mal ganz klassisch die heterosexuelle Beziehung auch wieder so ein bisschen in einen Topf zu werfen. Dann geht er mit seinen Kumpels vielleicht irgendwie sich betrinken und denkt sich so, boah, zu der Alten will ich nicht wieder nach Hause, um das jetzt mal wirklich sehr plakativ darzustellen. Aber da erkennen sich ganz viele einfach wieder.
Ja, und also du sprichst gerade Loyalität an und ich dachte sofort an, also Loyalität im Sinne von ein Commitment, ehrlich zu sein, ist eigentlich eine Form von Commitment in der Beziehung, also Commitment in Kontakt zu bleiben, statt eben diese Ausflüchte in Affären zu suchen als eine Form von Lügen. Also das Konstrukt von Monogamie irgendwie aufrechthalten zu versuchen, aber gleichzeitig halt intern schon gescheitert sein daran.
Ja. Und da ist natürlich ganz oft der Punkt, wenn man sich dann seinem Partner mitteilt, weil man andere Gefühle hat oder es müssen ja nicht mal, sag ich mal, Gefühle sein, sondern andere Wünsche und mehr Aufregung möchte, dann ist es natürlich auch wichtig für den Partner, offen zu reagieren und nicht nur Loyalität vom anderen zu erwarten, sondern auch zu sagen, okay, ich finde das vielleicht nicht gut, das ist eine Ehrlichkeit, die wehtut und keine positive Ehrlichkeit, wie ich möchte mit dir auf die Malediven fliegen, weil das hören natürlich alle gerne. Aber zu sagen, ich wünsche mir mehr Aufregung in meiner Beziehung, ist natürlich, oder ich wünsche mir jemand anderen, ist natürlich gleich so ein bisschen Schlag ins Gesicht. Und da ist natürlich der Punkt auch, von der anderen Seite zu gucken, wie kann ich damit überhaupt umgehen?
Und da einfach drauf reagieren. Und ist es dann in eurer Geschichte so auch der Moment gewesen, wo ihr dann in eine monoflexible Beziehung gegangen seid? Also hattet ihr auch als lesbisches Paar diesen Zustand?
Absolut, irgendwann? Also auch wir haben, wie wir eben schon auch sagten, versucht, dieses klassische Rollenbild einzuhalten, ne, mit Wohnung, Kind und Elternabenden und Freunde der Kinder, was man so gerne macht, ne, Bilder ausmalen mit fremden Kindern. Tatsächlich auch, ne, mit der Nachbarschaft irgendwie auch da ein Commitment zu finden und halt auch monogam zu sein und auch da an einen Punkt zu geraten, wo wir gesagt haben, irgendwie langweilen wir uns.
Irgendwie kommen wir auch nicht mehr so gern nach Hause. Und das ist ja auch so ein Punkt. Das ist auch ein Gefühl, wenn man denkt, man verbringt lieber Zeit außerhalb, dann ist schon so ein bisschen das Ungleichgewicht irgendwann da. Freunde, Familie, Hobbys, alles ist wichtig. Aber wenn man so ein bisschen so wie so ein Hund, der nicht mehr irgendwie vor die Tür will, nicht mehr in die Tür will, dann ist es natürlich auch so ein bisschen so ein deutliches Zeichen. Bei uns ist es tatsächlich so gewesen, dass wir auch wieder an einem Punkt waren. Und an dem Punkt waren wir aber vorher schon zweimal. Das heißt, wir haben diesen Dreh immer wieder nicht bekommen und wussten nur, okay, wir lieben uns, wir möchten zusammen sein eigentlich, aber waren auch wirklich in diesem großen Gerüst Monogamie drin und haben gedacht, wir kommen hier irgendwie nicht raus und es kam aber auch keine Idee. Das heißt, es gab nicht mal dieses bewusste Empfinden, dass wir da drin gefangen sind, sondern erst natürlich Jahre später ist einem das bewusst geworden, wo drin, in welchem Konstrukt man gesteckt hat. Und sag ich mal, vor der dritten Trennung war für uns eigentlich so der Punkt, dass wir gedacht haben, okay, wir müssen uns mehr damit auseinandersetzen und mehr damit beschäftigen und auch die Loyalität dann zu entwickeln. Und das haben wir immer weiter gemacht. Und dann ist es ein bisschen so gekommen, dass einer die Zügel an die Hand nehmen muss.
Meine Frau.
Und, und in dem Fall war es so, dass ich einfach gesagt habe, okay, irgendwas muss passieren. Der Wunsch nach Aufregung ist da, aber ich möchte diesen Menschen nicht verlieren. Das heißt, ich habe eine intime, enge Beziehung mit diesem Menschen und er ist für mich nicht austauschbar. Und das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, dass man Menschen nicht einfach immer ersetzen muss, wenn man nicht möchte, sondern wenn man der Meinung ist, das ist ein Mensch, mit dem möchte ich zusammenbleiben, dann findet man einen Weg. Das ist nicht immer so leicht, weil man auf unterschiedlichen Stufen in Beziehungen sich ja auch befindet. Das heißt, einer sagt gerade, ich möchte vielleicht die Beziehung öffnen, ich möchte Aufregung. Der andere sagt, nö, kuschelig zu Hause auf dem Sofa, ne? Finde ich genau richtig. Decke her, Chips her. Das kann natürlich passieren. Das hatte Vanessa nicht. Nein, das klang jetzt so. Aber und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich buche uns jetzt einfach mal ein FKK-Hotel. Hab's ihr aber dann nur in Häppchen serviert. Also ich habe es gebucht.
Ja. Und also eigentlich wusste ich nicht, wo es hingeht, müssen wir auch so sagen. Also ich bin quasi wirklich in den Flieger gestiegen und wusste nicht, wo es hingeht. Und ja, das ist halt dann wieder so typisch meine Frau dann auch und auch das Aufregende. Also wir sind dann wirklich auf Mallorca angekommen, in diesem FKK-Hotel und ich wusste nicht, wer dort an der Bar sitzt, wer da überhaupt ist und was das überhaupt ist.
Ja, genau. FKK kann nur FKK heißen, aber es war FKK mit Open-Minded People. Also deswegen, es ist dann noch eine Stufe mehr, aber das habe ich in Häppchen serviert. Das heißt, erstmal ist es, sage ich mal, FKK-Hotel gefallen und dann habe ich es ja, sage ich mal, haben wir uns das Mietauto genommen und dann auf dem Weg habe ich dann auch gesagt, dass da ganz viele offene Menschen sind.
Ja, und das war ja schon mal langsam aus.
Wie bitte? Was sagst du?
Zieh dich schon mal langsam aus.
Genau. Hast du dann und das hat uns aber eigentlich ein bisschen den Arsch gerettet. Also meine Idee und ihre Offenheit. Also deswegen, das ist auch wieder ein Zusammenspiel. Dadurch, dass ich auch dort noch nie war und auch keine Erfahrung damit hatte, waren wir beide so ein bisschen, das hat uns beide wieder auf die gleiche Stufe gebracht. Es war auch kein Gegeneinander. Also ich habe das nicht gegen sie gemacht. Das hat sie zum Glück auch richtig verstanden, sondern es war eine wirklich eine krasse, aufregende Zeit, die wir dort erlebt haben, mit ganz vielen Erfahrungen und auch mit ganz vielen Menschen, die unterschiedliche Beziehungsformen haben, die sich aber so nah und so eng waren, wie ich das wirklich vorher nicht irgendwie beruflich, irgendwie wenig beruflich erfahren habe und auch aus deinen Beratungen, wo wir gedacht haben, das ist ein ganz anderes Konstrukt, wie nah können sich Menschen sein, obwohl sie eine ganz andere Offenheit praktizieren.
Genau. Und gerade dieses, sie sind sich körperlich nicht treu, ich sage es extra körperlich, aber sind sich so nah und kuscheln so viel, wie wir uns das eigentlich in unserem Freundeskreis tatsächlich wünschen würden unter den Paaren. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass wir angefangen haben, miteinander zu verhandeln. Was wollen wir überhaupt? Und uns auch die Freiheit genommen haben, offen über unsere Bedürfnisse und Fantasien einfach auch mal zu sprechen. Und das zeigt dann auch mal ganz schnell, das hätte ich nicht gedacht, weil sich das ja auch verändert. Ne? Also in 15 Jahren kannst du dir ja auch vorstellen, ich glaube, dir geht es wahrscheinlich auch so, man lernt jemanden kennen, man hat eine Fantasie und in 10 Jahren hast du eine ganz andere Fantasie.
Ja, also für mich schließt sich da auch so ein Kreis. Ich habe, also das Wort Langeweile also fällt mir auf, dass es wahrscheinlich extrem oft der Fall ist, dass Langeweile so ein Anzeichen dafür ist, dass wir, also dass beides, dass wir uns lieben und gleichzeitig diese Langeweile da ist. Und Langeweile aus meiner Sicht ist eine Form von Wut, die eigentlich darauf hinweist, da sind Bedürfnisse unerfüllt. Und das kann das Bedürfnis nach Abwechslung, nach Spontanität, nach Spaß, nach Leidenschaft und so weiter sein, die wahrscheinlich mein Gegenüber nicht mehr so gut erfüllen kann, weil wir uns so lange kennen schon. Und was mich interessiert, ich meine, jetzt gerade dieses FKK-Hotel, das scheint für euch so ein Initialmoment gewesen zu sein. Viele Menschen, wenn sie an sowas denken, wie solche Momente oder Beziehungsveränderung, Öffnung, monoflexibel werden, besteht natürlich immer noch die große Angst, dass da, ja, dann kannst du dich ja fremd verlieben und dann das bringt uns eher auseinander als zusammen. Jetzt habt ihr genau das Gegenteil erlebt, wenn ich das so zusammenfassen würde. Was glaubt ihr aus eurer Sicht, wie groß ist die Chance, dass solche Beziehungen funktionieren, dass es ein gangbarer Weg ist, eine Beziehung langfristig wieder glücklich zu machen? Habt ihr dazu eine Perspektive bekommen?
Also was und auch zum Thema Langeweile, auch was du gesagt hast, mein Partner ist dann vielleicht nicht mehr so aufregend. Ich glaube, ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, erstmal muss ich ja richtig aufregend für meinen Partner sein. Ne? Ich kann ja nicht dafür immer auf den Finger auf meinen Partner zeigen und sagen, du sorgst bitte dafür, dass ich mich selbstbewusst fühle, dass mir nicht langweilig ist und dass es ja auch bitte nochmal ein bisschen aufregend ist. Sondern ich bin, sage ich jetzt mal, der Teil, der in unserer Beziehung dafür sorgen sollte, dass es aufregend ist. Und genauso sehe ich das auch mit der Eifersucht. Natürlich kann dir das passieren. Das kann dir aber auch passieren, wenn er morgens oder wenn du morgens das Haus verlässt und im Büro bist. Ne? Weil ich glaube, eines der meisten Affären geschieht mit Arbeitskollegen, glaube ich, oder so.
Weihnachtsfeier.
Genau. Und das heißt, auch da muss man natürlich schauen oder schauen wir, warum oder haben wir auch betrachtet, warum bin ich überhaupt eifersüchtig? Ne? Also was ist jetzt wirklich der Grund, warum bin ich eifersüchtig? Habe ich Angst, dass jemand schöner ist als ich, schlanker, ein anderer Typ, ne? Oder verliebst du dich in dem Fall vielleicht wieder in einen Mann? Das weiß man ja alles nicht. Und da muss man natürlich dann schauen, okay, was kann ich denn dafür tun, damit ich nicht mehr so eifersüchtig bin? Also auch interessant bleiben für meine Frau, sportlicher bleiben und auch Sport treiben, damit ich mich einfach wohler fühle und auch selbstbewusster bin. Weil ich kann ja nicht sagen, Tanja, bitte sorg dafür, dass ich mich selbstbewusst fühle. Mhm. Das schafft sie im Leben nicht. So. Und das sind natürlich genau auch solche Gespräche, wo man ganz viel verhandelt erstmal, auch in so einer Situation und auch sagt, irgendwie fühlt sich das jetzt gerade nicht gut an für mich und das dann auch gleich kundtut. Und der andere natürlich nicht sagt, ja, mir doch egal, sondern tatsächlich auch darauf eingeht und sagt, okay, das kann ich verstehen, was kann ich denn jetzt dafür tun oder was kannst du dafür tun? Und diese Verhandlung, das ist wirklich etwas, was wir lernen sollten, was wir immer brauchen, egal ob du monoflexibel, monogam oder offen lebst, eine Art Verhandlung und Gespräche führen und auch Lust an der Kommunikation mit dem eigenen Partner, den du dir irgendwann mal ausgesucht hast, aus einem bestimmten Grund auch, sollte da höchste Priorität haben. Und dann funktioniert eigentlich auch jedes Beziehungsmodell. Und auch, wie gesagt, auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann offen über meine Bedürfnisse sprechen, auch mit einer Ehrlichkeit, die vielleicht meinem Partner erstmal nicht gefällt, aber es gibt ja dann Lösungen. Ne?
Genau, das Interessante ist ja auch, dass gerade auch Eifersucht ist natürlich auch ein Thema, weil man sich selbst unsicher fühlt. Gleichzeitig möchte man aber für den Partner eigentlich alles sein. Man möchte, dass der Partner denkt, man kann alles erfüllen, aber man liebt sich ganz oft selbst einfach nicht mal genug oder ist nicht mal der Meinung, dass man diese ganzen Kriterien erfüllt, erwartet aber, dass der andere Partner das sieht. Und da steht es natürlich auch schon so ein bisschen im Ungleichgewicht, dass das nicht leicht ist, ist klar, aber da muss man einfach schon mal so ein bisschen die Ehrlichkeit mitbringen, also dieses wirkliche Selbstspiegeln und zu sagen, okay, ich kann ja gar nicht alles für meinen Partner sein, ich glaube es ja nicht mal selbst, also das ist ja schon so ein bisschen der Konflikt.
Ja, ja. Ich kenne das. Also ich glaube, ein ganz gängiges Problem mit so einer frischen Verliebtheit. Du lernst jemand Neues kennen und ich kenne meinen inneren Ansporn, absolut die Schokoladenseite von mir rauszuputzen. Und dadurch fühle ich mich auch sehr viel mehr nach mir in meiner besten Version. Und ich glaube, das ist auch das Image, was ich versuche, nach ein paar Jahren immer noch zu fühlen, aber ich fühle es nicht mehr. Genau. Aber vor allem auch, weil mein eigener Aufwand nicht mehr da ist, mich so rauszuputzen. Stimmt's irgendwo?
Genau, es ist ja alles schon erreicht, so ein bisschen. Ne? Du hast ja schon beeindruckt, hast schon überzeugt, hast eigentlich den Deal schon geclosed, muss man einfach mal sagen. Ne? Warum, wie oft sollst du ihn denn noch machen?
Ich bin schon gesprintet, ich habe alles gegeben für meine Rolle und es fühlt sich richtig geil an und eigentlich, also was ich raushöre, auch aus deiner Aussage, die Ressource ist in mir, das habe ich gemacht.
Ja.
Ich habe mich für mich und für uns angestrengt.
Ja.
Und ich glaube, das wieder anzuzapfen, das ist ein ziemlich mächtiges Tool, wenn ich mich um mich kümmere. So, das habe ich jetzt so rausgehört im Sinne von, wie kann ich mich erstmal ganz und lebendig und sexy fühlen, damit ich auf dich überhaupt zugehen kann?
Ja, es ist ein super mächtiges Tool. Es funktioniert und das funktioniert natürlich nur, wenn man auch sagt, okay, man lässt sich drauf ein. Das ist natürlich erstmal der erste Schritt, erstmal, das weißt du selbst, das Erkennen überhaupt irgendwie, gibt es überhaupt irgendwie ein Problem, wenn man das nicht sieht, ist natürlich schwierig. Aber da, sag ich mal, die ersten Schritte zu gehen, um dann einfach auch zu sagen, okay, welche Wege kann man gehen, um dieses Gefühl, was du auch benannt hast und so schön beschrieben hast, wiederherzustellen. Und da gibt es tatsächlich Möglichkeiten. Und das haben auch ganz viele Paare wieder erlebt. Also sei es irgendwie in Kursen oder auch, wir haben so Wochenend-Retreats, wo wir mit Paaren ja zusammenarbeiten und die genau in dieser Zeit feststecken, wo man sagt, okay, man guckt sich an und denkt, warum soll ich mir eigentlich noch Mühe geben? Und dann aber ein Gefühl, auch gerade in der Konkurrenz, also Konkurrenz belebt ja auch immer wieder gerne so ein bisschen das Geschäft und plötzlich wird der Partner dann manchmal ein bisschen interessanter wieder und man möchte natürlich auch wieder so ein bisschen die Nummer eins sein. Und das heißt nicht immer das, was mit anderen passieren muss, aber trotzdem sich an Orte zu begeben oder in Situationen zu begeben, wo das auf einmal eine Thematik ist, wo man auch diese Offenheit kommunizieren kann, sorgt schon gleich dafür, dass man wirklich einen ganz anderen Dreh bekommt und auch wirklich so eine Lust des Jagens gegenüber seinem eigenen Partner. Also das ist ja auch sowas irgendwie, man möchte ihn dann für sich begeistern und ist auch viel begeisterter plötzlich wieder von seinem eigenen Partner und das ist ja das, was wir uns wünschen.
Das ist so, das ist wirklich so, das Wertvolle im Partner wiederentdecken durch die Augen anderer.
Ja.
So, also meine Partnerin ist so attraktiv für dich, dann beweise ich mich wieder, dass ich die bessere Wahl bin. Und so habe ich so einen biologischen Ansporn eigentlich. Ich habe zwei wirklich wesentliche Fragen, die sind für mich oft unbeantwortet und vielleicht habt ihr einen Take dazu. Und die erste ist, meine Beobachtung ist, dass in der Beziehung jemand kommt und meldet sich bei euch. Ich glaube, es gibt immer eine Person in der Beziehung, die entweder mehr will oder eine Person, die mehr resigniert ist oder hoffnungsloser ist und sagt, das wird eh nichts mehr, all is lost und so weiter. Was ratet ihr solchen Menschen, wenn es dann doch um die ganze Beziehung geht, aber nur eine Person sich verändern möchte? Hm. Du hast es jetzt erzählt mit dem FKK-Überraschungsding.
Du musst deinen Partner schon ein bisschen kennen, ne?
Ja, also da gibt es natürlich auch Paare, die sagen, was, nee, ich fliege am Wochenende auf keinen Fall irgendwo hin als Überraschung. Was mache ich in dem Fall?
Also eben, für mich ist dann immer so ein klassisches Bild so, du hast ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder du führst jetzt die Beziehung so weiter, weil du dich total wohlfühlst, weil du dich mit deinem Partner total gut fühlst und du immer freudestrahlend morgens die Tür auf oder abends die Tür aufschließt und sagst, Mensch, toll, ich habe mich so auf dich gefreut. Ne? Ja. Ich liebe es, mit dir auf der Couch zu sitzen, ich liebe es, Chips zu essen und Hauptsache, du bist an meiner Seite, während ich meinen Instagram-Kanal durchblätter. Also ganz klischeehaft so, ne? Und du bist damit glücklich. Dann brauchst du natürlich nichts zu verändern. Wenn du aber auch nur ein bisschen das Gefühl hast, stimmt, hast recht, irgendwie bin ich auch gelangweilt, dann kannst du dir natürlich aussuchen, welchen Schritt oder welchen Weg willst du denn gehen? Willst du links Richtung Couch gehen oder rechts Richtung Aufregung, ne? Die Wahl, das kann man ja nur raten. Den Schritt gehen muss natürlich jeder selbst. Aber keiner muss auf der Couch sitzen bleiben. So. Jeder kann den Schritt in die andere Richtung gehen und sagen, okay, ich möchte mich ändern, ich weiß vielleicht nur nicht wie. Und da ist dann natürlich der Punkt zu sagen, okay, holen wir uns Hilfe, kann mein Partner mir helfen und, und. Ich finde schon die Zustimmung zu sagen, stimmt, Hase, ich möchte mich verändern, ich weiß aber nicht wie. Und auch diese Ehrlichkeit zu haben, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich sportlicher werde, mich interessiert nichts, ich lese keine Bücher, so. Kannst du mir helfen?
Ich bin einfach nur K.O., die Kinder machen mich mega müde und der Job ist auch irgendwie, macht mich auch fertig. Mhm. Und das sind legitime Dinge. Also ganz ehrlich, das ist ein ganz normales Leben. Und wir werden mit solchen Punkten irgendwann konfrontiert, dass man irgendwie gestresst ist, überarbeitet oder ähnliches. Und da ist wirklich diese Offenheit, was du auch gesagt hast, wirklich einfach wichtig. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, dieses, wenn einer wirklich nur will, dann ist es auch möglich, natürlich erstmal mit einem zu arbeiten. Und das ist der Punkt, man sagt, wenn einer sich bewegt, erfahrungsgemäß bewegt der andere sich irgendwann auch in irgendeine Richtung und da wollen wir ihn kriegen. Also, dass er zumindest eine Reaktion zeigt und sei es nur, dass er sagt, okay, was machst du denn da eigentlich? Und wir haben auch so Wochenenden, die sind nicht an Singles gerichtet, sondern an Paare, aber wo der Partner einfach noch nicht mit möchte. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der interessiert sich dann doch im Normalfall irgendwann für die Situation oder was man gemacht hat. Und jeder kennt das, wenn man sein eigenes Verhalten ändert, eine Begeisterung hat plötzlich und dann doch aktiver ist, dann plötzlich macht das wieder was mit dem Partner. Und das Gefühl, also diesen Flow wollen wir dann einfach generieren. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut.
Mhm. Mhm. Ja, mir fällt da ein Zitat von Virginia Satir ein, die sagt, also eine Beziehung ist ein System und wenn ein Teil des Systems sich verändert, muss das ganze System sich verändern. Ja, ich glaube, genau. Das höre ich da raus. Ja. Weil, also die Idee und vielleicht das knüpft auch so an die zweite Frage an, ist, ich glaube schon, wenn diese Idee, wenn eine Beschäftigung mit dem Beziehungsmodell kommt, eine Person sagt, boah, die Monogamie, das kontrolliert mich, das macht mich fertig, dann ist es muss ja irgendwo im Kopf von einer Person entstehen, so zu fragen, gibt es da eigentlich noch was anderes? Mhm. Wie können wir ein Beziehungsmodell hinterfragen? Und ich glaube, dass oft so eine Art von offene Beziehung als krasses Kontrastprogramm zur monogamen Beziehung empfunden wird. Vielleicht auch, weil wir ganz wenige Beziehungsvorbilder haben, die uns Abstufungen von wie können wir denn leben haben. Und das ist eigentlich so, ich meine, was ist meine Frage dahinter? Warum fehlen uns eigentlich diese Beziehungsvorbilder, wie es noch sein könnte? Ja, weil wir es nicht sehen, weil wir keinen Zugang haben.
Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich so. Wir haben wenig Zugang, wenn wir mal drüber nachdenken, wer sind unsere Beziehungsvorbilder eigentlich? Oft sind es unsere Eltern. Ja. Das ist manchmal die Frage, führen die eine glückliche Beziehung? Die eine Hälfte sagt sicherlich ja, die andere Hälfte sagt nein. Dann unterhalten wir uns mit unseren Eltern, sage ich einfach mal, in den meisten Fällen nicht über Sex. Das ist ein Thema, wir unterhalten uns über, dass irgendwas nicht klappt, über den Hauskauf, Autokauf, irgendwelche Dinge, aber wir unterhalten uns nicht darüber, was in Bezug auf Leidenschaft nicht funktioniert. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Uns fehlen Vorbilder, die offen sind, wenn es um Leidenschaft, um, sag ich mal, Aufregung, um diese Dinge geht. Das hat ganz oft immer noch so ein bisschen den Charakter, dass man denkt, das ist ein bisschen schmutzig und nee, das mache ich nicht, so eine bin ich nicht. Und offene Beziehung, nee, ich wollte jetzt nicht irgendwie meinem Mann erlauben, dass er jetzt überall, sag ich mal, fremd rumvögelt. Und das ist noch nett ausgedrückt. Und wenn man, sag ich mal, so online auch unterwegs ist, dann kannst du das wahrscheinlich auch bestätigen, was dann, sag ich mal, für Kommentare kommen und was in den Köpfen dann manchmal einfach noch ist ganz oft, hat gar nichts ganz oft nicht mit der Realität zu tun, in der wir uns tatsächlich bewegen. Das heißt, wir orientieren uns an unsere Nachbarn, die auch das schöne Haus mit dem weißen Gartenzaun haben und sehen aber gar nicht, wie die Beziehung ist, sondern denken, ja, so führen wir eine Beziehung, an unseren Eltern, Geschwistern, also der ganze Umkreis. Und wir haben ganz oft wenig Freunde, mit denen wir sexuell offen sprechen, als Paar. Also manchmal mit unseren besten Freundinnen oder mit dem besten Kumpel sprechen wir vielleicht. Aber das hilft uns trotzdem nicht, weil wir müssen als Paar ja weiter auch kommen. Also die Kommunikation zu sagen, wie viele Paare haben andere Paare, mit denen sie richtig über Sex sprechen und auch mal über neue Dinge. Und das ist immer noch eine ganz oft so eine Hürde. Da fühlt man sich ganz oft einfach nicht wohl. Und die Alternative zu einer monogamen Beziehung ist für die meisten eine offene Beziehung. Und das können sich viele nicht vorstellen, weil sie sagen, ich möchte mit diesem Partner schon eng zusammen sein. Ich möchte schon eine intime, feste Beziehung haben. Aber deswegen ist diese monoflexible Beziehung ja einfach eine gute Idee, eine gute Alternative, wo man sagt, es ist eine innige Beziehung und wir wollen auch nicht dafür sorgen, dass alle, sag ich mal, nur noch einzeln leben. Wenn sie sagen, sie haben einen Menschen gefunden, mit dem wollen sie ganz eng sein, dann bitte, es ist toll, also jemanden zu haben, den man liebt und den man nicht hergeben möchte. Man muss ihn aber nicht hergeben, nur weil man Gefühle auch mal für andere Menschen entwickelt oder auch mal Aufregung haben möchte.
Was ist eure? Habt ihr eine Routine oder ein Muster, wie ihr das monogam flexible lebt?
Ja, also es ist schon so, dass
wir... Wie sind eure Abmachungen? Ja.
Entschuldige, ich höre ein bisschen schlecht. Also es ist schon, dass wir grundsätzlich monogam sind. Wir leben auch unsere monogame Beziehung, aber wir sprechen ganz offen auch über unsere Bedürfnisse. Und das bedeutet auch, dass wenn wir das Bedürfnis haben, auf einer Party mit jemandem Spaß zu haben, dann sprechen wir uns da schon ab, auch kurz, sage ich jetzt mal, und haben dann auch Spaß. Aber es geht halt keiner von uns irgendwie alleine los oder alleine auf Dates. Es wird kein heimliches Profil irgendwo auf irgendeiner Plattform generiert. Es gibt keine Einzelprofile oder sonst irgendwas, sondern wir machen und sprechen tatsächlich gemeinsam über alles und gehen dann halt auch unseren Bedürfnissen und unseren Fantasien auch
nach. Genau, also grundsätzlich ist es wirklich so, dass wir sagen, nee, wir finden unsere Beziehung gut, wie sie ist, aber wir erleben auch gerne was. Das heißt, wenn wir sagen, wir möchten uns aber mit einem anderen Paar daten oder ähnliches, dann ist es durchaus möglich, dass wir das, sag ich mal, jetzt machen und dann in 3 Monaten irgendwie vielleicht wieder das Bedürfnis haben, aber in der ganzen Zeit nichts. Wenn wir in einem Club sind, wo wir sagen, ach, die Person ist jetzt interessant, sei es irgendwie, ob es eine Frau, ein Mann oder ein Paar ist, ist tatsächlich, wir erleben das ganz flexibel aus.
Also ich hör daraus, dass einfach auch ein gemeinsames oder ein geteiltes Mindset, dass ihr euch kein gegenseitiges Gefängnis stellt, sondern dass es um eure Beziehung so eine Art von Grauzone der Möglichkeiten gibt.
Ja, ja. Genau, in dem Konstrukt, sage ich mal, sagen wir wissen, dass wir uns in den ganzen Jahren verändern und dass manchmal ganz andere Gelüste irgendwie dazukommen im Laufe der Jahre und auch, dass die Experimentierfreude sich auch verändert. Also, dass man manchmal plötzlich irgendwas ausprobieren möchte, egal ob es, sage ich mal, Bondage-Kurse oder ähnliches ist, wo man sagt, ach, vielleicht war es vor 10, 15 Jahren, war das gar kein Thema und jetzt überlegt man sich und sagt, ach, vielleicht möchte ich das auch mal gemeinsam ausprobieren. Oder ganz andere Praktiken. Also das sind halt so Dinge, wo man einfach weiß, dass man das mit seinem Partner besprechen kann. Und eins der wichtigsten Punkte ist dann immer, dass der andere natürlich das nicht verachtet und sagt, nee, das ist ja eklig. Also gibt es natürlich immer wieder dieses aber dass man einfach mal sagt, okay, mal ruhig bleiben. Okay, ist vielleicht jetzt nicht mein Gefühl, dass ich mir das vorstellen kann, das zu machen. Aber warum dem anderen nicht etwas ermöglichen, was ihm Freude macht? Und das wiederum sorgt ja wieder dafür, dass der mich viel mehr liebt, weil ich ermögliche ihm einen Traum, Wunsch oder ähnliches. Und das ist ja eigentlich das Tollste, seinem Partner etwas zu gönnen. Und das darf nicht nur sein, man gönnt ihm den Kinobesuch oder das Wellnesswochenende, sondern man gönnt ihm das, was er sich wünscht und nicht, was man sich für seinen Partner wünscht.
Ich glaube, also ich denke immer, es braucht so das initiale erste Mal, wo ich wirklich verstehe, wenn ich dir das Geschenk mache oder die Freiheit gebe und du zurückkommst und mich dafür mehr schätzt. Ich glaube dann, also so war es bei mir, so ist es bei ganz vielen, mit denen ich rede, dann ist so dieses, ach, so kann es gehen. Mhm. Ich dachte, das ist der Anfang vom Ende, aber es ist das Ende vom Ende im Sinne von das Ende von einer eingeschlafenen Routine, die uns beide eigentlich so runterzieht.
Ja, in dem Moment, wo man es, sag ich mal, weiter öffnet beziehungsweise offener kommuniziert, wird es tatsächlich enger und wohlwollender. Also man neidet dem anderen nicht mehr seinen Spaß, weil man selbst auch ganz viel Spaß bekommt im Leben. Also dieses, das ist eigentlich so das Schöne.
Ja. Jetzt sitzen da draußen Beziehungen und ich bin mir sehr sicher, es gibt einen feinen Unterschied, ob unsere Beziehung einfach nur normal im Sinne von alltäglich ist, weil alles, was wir haben, ist halt der Alltag und Dinge wollen erledigt werden und einkaufen ist kein, also dass ich den Müll runterbringen muss, ist ja kein Beweis dafür, dass unsere Beziehung eingeschlafen ist. Und ich glaube trotzdem, dass Leute eine eingeschlafene Beziehung erleben, sie aber mit Alltag rechtfertigen. Und so, jetzt sitzen Leute, hören uns zu und denken so, wo auf dem Spektrum bin ich eigentlich? Was würdet ihr raten? Woran erkenne ich, dass unsere Beziehung da irgendwo in dieser Langeweile-Ecke steckt? Und was kann ich wirklich tun, damit ich so diesen initialen Funken wieder fliegen lassen kann?
Möchtest du?
Ja, du, wir können uns das teilen. Also grundsätzlich, ein Punkt ist natürlich wirklich ein Klassiker, man kommt nicht gern nach Hause, muss man tatsächlich sagen. Dieses nicht gern nach Hause kommen oder keine Angst, das Wochenende, man wacht auf und fühlt sich schon gestört von nur, wenn der Partner neben einem atmet. Also dieses Gefühl, dass man denkt, oh Gott, und dann streckt er vielleicht noch die Hand aus und will Sex. Und man denkt, oh, ekelhaft. Also das sind natürlich schon Zeichen, wo man sagt, da ist schon ein bisschen was im Ungleichgewicht. Der Alltag gehört immer dazu. Der Müll muss rausgebracht werden, die Wäsche muss gewaschen werden. Und das ist ja so ein bisschen ganz oft dieser Trugschluss auch. Man hat immer das Gefühl, man müsste diese ganzen Dinge einmal erledigen und dann darf man sich die Zeit nehmen, um Sex zu haben. Und das funktioniert ja genau andersrum, das weißt du ja auch. Dass man natürlich erst Sex und sexuelles Verlangen, sag ich mal, erleben muss, damit man auch im Alltag ein bisschen mehr Freude hat. Und das ist so ein bisschen schon der Ansatz, dass man, sag ich mal, sich nicht wohlfühlt in der Beziehung und sich auch immer flüchtet. Das heißt, auch wenn man als Paar gemeinsam ausgeht, kennt, glaube ich, auch jeder dieses Paar, was sich auf einer Party immer streitet und was sich, wenn sie dann, sag ich mal, nach dem dritten Glas Wein oder Sekt gar nicht mehr mag, wo man dann denkt, auch wenn wir wieder jetzt mit diesem Wort normal jonglieren, das ist schon zumindest das Anzeichen, wo man denkt, ach komm, das ist... tut euch doch auch nicht gut. Also, dass man möchte die Menschen manchmal auch befreien. Und befreien heißt nicht, man möchte sie trennen, sondern man möchte dafür sorgen, dass sie sich wieder mit dem Respekt und mit der Liebe anschauen, die sie mal empfunden haben und warum sie zusammengekommen sind. Und die finden den Weg aber nicht gemeinsam, weil sie immer, jedes Mal, wenn sie miteinander versuchen zu sprechen, in der Sackgasse landen oder in einem Streit. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Aber wohl fühlen sich beide nicht. Und
ich finde auch so Sätze wie, nee, das hast du mir gar nicht erzählt. Wenn das häufig kommt, dann merkt man ja eigentlich, oder habe ich vielleicht Misstrauen. Doch nicht zugehört. So, also höre ich meinem Partner nicht mehr zu. Oder was ich halt auch ganz fatal finde, ist natürlich auch selber auch als Frau, ist, wenn ich keinen Orgasmen mehr habe, weil mein Partner mich einfach so langweilt. Und wenn wir ehrlich sind, 65% statistisch gesehen aller Frauen bekommen keinen Orgasmus.
Heterosexuell.
Ja, genau. Ja. Bei Lesben sieht das natürlich ganz anders aus. ja, also das ist schon ein Begriff, das muss ja keiner. Es muss ja keiner Sex haben und keinen Orgasmus haben. Und wenn ich aber so eine Beziehung führe und auch dann denke, ja, ich höre den Bus draußen fahren, aber ich bin eigentlich gar nicht dabei hier bei unserem Sex, ist es auch ein Anzeichen zu sagen, okay.
Und das ist ein absolut wichtiges Thema, wenn man drüber nachdenkt. 95% der Männer kommen beim Sex mit einer Frau. Und das sind nur 65% der Frauen. In lesbischen Beziehungen sind das 85% oder 86%. Da fragt man sich schon, okay, warum ist das Ungleichgewicht? Erwarten Frauen gar nicht, dass sie von Männern einen Orgasmus bekommen? Denken Männer, ach, Frauen kommen sowieso nicht? Also das ist ja auch so ein Punkt, wo man irgendwie denkt, möchten sich die Mühe gar nicht machen, dass sie denken, oh, voll anstrengend, das möchte ich gar nicht irgendwie erst auf mir nehmen und dann passiert vielleicht doch gar nichts. Und warum ist es bei lesbischen Paaren einfach so, dass so viele kommen? Das liegt ja nicht nur daran, sage ich mal, dass Frauen sich besser kennen. Denn da muss man einfach auch sagen, jede Frau ist auch anders. Also kommt ja auch noch dazu, dass man eben nicht sagen kann, es gibt nur den einen Weg, um jemanden zum Orgasmus zu bringen. Das sind aber auch einfach so wichtige Punkte, wo man irgendwie denkt, wenn es einem keinen Spaß macht, dem anderen eine Freude zu bereiten, auch beim Sex, dann ist das auch schon so ein Zeichen.
Oh, cool, ja, das sind viele Punkte. Und was mache ich? Was ist euer Go-To-Tipp? Wir haben vorhin das Gespräch angefangen und du, Tanja, hast gesagt, diese Sexoasen, diese kleinen Inseln schaffen. Ja. Was ist besser? Feng Shui die Wohnung ausrichten oder einen Sexraum bauen?
Sexraum, ganz klar. Feng Shui ist nicht zu verachten, ist auch toll. Gutes Karma, alles wunderschön, ist super. Absolut, aber man tut definitiv was für seine Beziehung, wenn man zumindest, sag ich mal, Wäsche und Ähnliches aus seinem Schlafzimmer verbannt und dann so ein paar kleine, tolle Bereiche einrichtet oder einrichten lässt. Und wenn man natürlich noch Platz hat und ein Haus hat, dann ist natürlich der Sexraum unten im Keller ist natürlich mega, muss man sagen. Ne?
Ist der Sexkeller dann, ja, also, Andreas.
Und das klingt dann auch ein bisschen verruchter. Und wer sich jetzt, sag ich mal, so ein bisschen daran stört und denkt, nee, sowas Dreckiges will ich im Keller nicht haben, dann sag ich mal, kannst du es Liebesraum nennen, ein Raum, der erotisch ist, der eine tolle Beleuchtung hat und der einfach ganz viele Ecken und Möglichkeiten bietet, um sich frei zu fühlen und sei es nur, sich dort mit seinem Partner auf einen Drink zu treffen. Das heißt ja nicht immer, dass man gleich Sex haben muss, sondern sich mal hinzusetzen und 2 Stunden einfach mal zu quatschen, ein Glas Wein zu trinken. Und wenn was passiert, ist ja super, aber selbst das ist ja schon etwas, was man sich meistens nicht nimmt. Und passiert neben dem Wäscheständer oder neben der Schmutzwäsche oder Geschirr oder ähnliches, hat das auch nicht diese Stimmung und man fängt meistens an, nicht darüber zu sprechen. Das heißt, die Räumlichkeiten sind wirklich ganz groß mitentscheidend dafür, wie wir uns zu Hause wohlfühlen und ob wir auch Sex haben wollen.
Mhm. Ja, total. Ich habe sofort dran gedacht, auf keinen Fall Chips essen im Sexraum. Das klingt mir wie so eine, ich gehe über die Schwelle dieser Tür in diesen Raum und der Raum hat ein Meta, hat ein Thema, in das wir uns begeben. Und das finde ich ganz schön, weil ich glaube oft, das große Thema ist, dass die Lebensbereiche so ineinander bluten. Und der Arbeitsstress wird dann zum Beziehungsstress und aus dem Beziehungsstress wird die Sexlosigkeit. Ja. Und dann sind wir in dieser Pampe.
Und ich kenne das und ich glaube, jede Beziehung kennt das. Und man denkt, scheiße, wie sind wir hier gelandet?
Ja, genau. Wie sind wir überhaupt hier angekommen? Es war doch mal so schön.
Ja. Und danach ist es halt Arbeit oder die bewusste Anstrengung immer wenigstens, dass man da.
Genau, aber wenn ist halt dieser Punkt, wer auch in den Köpfen ist, es ist Arbeit. Und wenn wir aber mal drüber nachdenken und sagen, wir verändern das Wort Arbeit bewusst in, wir dürfen Energie und Zeit in unsere Partnerschaft stecken, dann nimmt es auf einmal eine Wendung, wo man denkt, ach, das ist toll, Energie und Zeit in etwas stecken, was mir Spaß macht. Also das Ergebnis ist ja dann auch noch gut, weil es wird einfach gut werden, wenn man Energie und Zeit in etwas investiert. Sag ich mal, die richtigen Stellschrauben dreht natürlich. diese Arbeit ist einfach so, dass man denkt, ich arbeite ja schon irgendwie die ganze Woche und habe die Kinder oder habe die Familie oder ähnliches und der Hund muss auch noch raus. Da will man nicht noch mehr Arbeit haben, sondern möchte die Dinge, die Zeit mit schönen Dingen verbringen. Und das natürlich Energie in schöne Dinge verschwenden. Verschwenden klingt wieder so negativ. Einbringen.
Was ich oft, wenn ich Paare berate oder immerhin Einzelpersonen, bei mir sind es öfter, obwohl es eigentlich fast 50-50 Männer und Frauen, aber oft geht es um die Männer. Also entweder die Männer melden sich und sagen, boah, uns fehlt irgendwie die Polarität, meine Frau, ich weiß, dass meine Frau fremd geht, sie sagt es mir aber nicht, aber ich weiß es. Oder die Frauen melden sich und sagen, boah, der Dude auf der Couch mit den Chips macht mich nicht mehr so geil und so weiter. Ja. Und für mich so ein Go-To-Mindset ist eine Form von Polarität, wo ich sage, hey Junge, du musst mehr mit Männern machen, damit da dein Mojo wieder zurückkommt und deine Attraktion. Und deine Frau möchte es auch unbedingt. Jetzt seid ihr ein lesbisches Paar und ich frage mich, zählt dieses Mindset auch bei euch? Ja. Oder ratet ihr zu so einem räumlichen Abstand, damit die Anziehung wieder durch den Abstand auch größer wird?
Definitiv. Ja. Es ist wichtig, Zeit miteinander zu verbringen. Wenn du keine Zeit miteinander verbringst, dann kannst du auch nicht zusammen wachsen oder dich weiterentwickeln. Aber genauso ist es wichtig, Zeit außerhalb der Beziehung zu verbringen. Und wir sind da tatsächlich aber jetzt nicht geschlechterspezifisch, dass wir sagen, der Mann muss mit seinen Männern verbringen und die Frau mit den Frauen. Wir sind der Meinung, dass man Zeit in Gruppen mit anderen Menschen verbringen sollte, die einen, sag ich mal, weiterbringen, bereichern, ob es irgendwie Sportevents ist und selbst wenn du, sag ich mal, 4 Wochen das Land verlässt, wenn das möglich ist und einfach irgendwie rumreist, das bringt dich weiter und dieser Abstand bringt einen näher zusammen. Wir machen das nämlich auch, also es ist halt schon irgendwie immer mehrmals vorgekommen, dass selbst ich, wenn es möglich ist, einen Monat einfach weg bin und halt andere Sachen macht oder Vanessa einfach auch wirklich eine Zeit lang einfach mal gar nicht da ist. Und das ist eigentlich das Geilste, das Wiederkommen. Also erstmal dieser Prozess, wenn man geht, denkt man so, oh Gott sei Dank, erstmal so irgendwie nur Zeit für mich und diese Sachen. Und dann entsteht ja, während man weg ist, so ein Gefühl, dass man denkt, nö, irgendwie fehlt die Person mir ja doch. Ne? Und dann kommt es. Und wir versuchen auch in der Zeit, uns nicht so viel zu melden, also um nicht wieder so ein bisschen in so ein Muster reinzufallen. Und wenn man sich dann aber wieder sieht, sind beide andere Menschen geworden und das mache ich natürlich in ganz kleinen Auszügen, aber sie haben sich verändert und das macht es interessant, dass man denkt, so, oh Gott, du hast das erlebt, irgendwie, das hat wieder was mit dir gemacht, das hat andere Ansichten davor gebracht, du bist sportlicher geworden oder irgendwas und erzeugt wieder so ein bisschen auch dieses, ach, da sind wieder andere Menschen, wieder ein bisschen Konkurrenz, also dieses Gefühl halten wir für unglaublich wichtig, um dann auch wieder zu sagen, und jetzt machen wir wieder was gemeinsam, also diese Gemeinsamkeiten zu haben, aber als Mensch alleine auch wirklich immer noch dazustehen und sich nicht zu verlieren.
Und also spezifisch nochmal auf die Männer. Und ich frage nur, Vanessa, ich muss es loswerden. Ich habe online gelesen, du bist the last real Cavalier you always wanted.
Yes.
Und ich habe gelesen, heldenhaft gut darin, Männern zu zeigen, was Frauen wirklich möchten.
Ja, also.
Ist es das?
Ich sag ja.
Vielen Dank, mein Schatz. Das Problem ist, wenn also meine Frau mich loslässt, dann sitze ich auch mal einfach wahnsinnig gerne im Café und gucke mir Männer und Paare an. Mhm. Und manchmal ist es so einfach und die Männer machen es nicht. Und da möchte man am liebsten schütteln und sagen, warum machst du es denn nicht? Leg doch mal dein Handy weg. Mach doch mal wieder tatsächlich, also biete ihr den Stuhl an, öffne die Wagentür, trag die Tüten, gib ihr ein Kompliment, geh du an Tresen und regel was. Also nur so Kleinigkeiten, die so schnell verloren gehen. Und ich glaube schon, dass das vielleicht sehr alte Traditionen sind, die ich auch in meiner Ursprungsfamilie eigentlich so gelernt habe, wie Männer zu sein haben quasi, was vielleicht jetzt für mich auch ein Vorteil ist. Tatsächlich zu sagen, behandle deine Frau wie eine Prinzessin, ne? Weil sie hat es auch verdient. Und man bekommt dann auch ganz viel wieder. Und das, finde ich, ist eigentlich ganz, ganz wichtig auch. Klar muss ein Mann auch sein oder soll ein Mann auch sein. Und ich glaube, es ist sehr schwierig heutzutage auch zu wissen, wie bin ich überhaupt ein Mann? Also das, glaube, das kannst du am besten beantworten, zu wissen, wie soll denn ein Mann sein? Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, an so einfachen Traditionen wie Tür aufhalten, Stuhl anbieten.
Es sind wirklich so Punkte, und das spreche ich aus der eigenen Erfahrung natürlich als Person, die ganz viel auch bekommt. Das ist schön. Also wenn man gesehen wird als Frau, muss man tatsächlich sagen, und wir reden nicht davon, dass das, Vanessa macht mir jetzt nicht jeden Morgen die Tür zum Büro auf und sagt, hier treten Sie ein, Prinzessin, ne? Wäre auch ein bisschen komisch und wäre ein bisschen drüber, aber es geht darum, wenn man ausgeht, wenn man irgendwie sich Zeit füreinander nimmt, dass man dann eine Höflichkeit, eine Offenheit und ein Interesse an der anderen Person hat, auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen vorhersehbar ist, weil man viele Geschichten schon gehört hat. Also man kennt natürlich immer schon ganz oft Antworten. Manchmal denkt man, brauche ich gar nicht fragen, ich weiß die Antwort schon. Aber trotzdem so ein offenes, ehrliches Interesse. Und sie ist tatsächlich, und das ist, sag nicht nur ich als Partnerin, sondern sie ist auch bei meinen Freundinnen ganz hoch im Kurs, weil deren Männer manchmal vielleicht nicht ganz so aufmerksam mehr sind. Und sie aber nicht nur zu mir sehr aufmerksam ist, sondern auch zu anderen Frauen. Das ist natürlich die Männerrolle jetzt in dem Part eingenommen, sage ich mal, dass eher Gentleman-mäßig unterwegs ist, was aber auch, sage ich mal, unser typisches Rollenverhalten vielleicht auch eher widerspiegelt, zumindest was die Optik und Ähnliches hergibt, dass sie natürlich auch ein maskuliner Typ ist und das aber nicht im Bahnhof. Also wenn es dann wirklich wieder an andere Punkte geht, haben wir tatsächlich nicht dieses klassische Rollenverhalten, dass wir sagen, ich bin halt ein Mädchen, ich bin tatsächlich im Alltag halt tatsächlich eher, müsste ich eigentlich, glaube ich, manchmal der Mann sein. Also und Vanessa ist ein unglaublicher, warmer, sensibler Mensch und das ermöglicht ihr auch, diesen Job einfach so gut zu machen, weil sie wirklich so einfühlsam ist und so so zart auf so kleine Nuancen eingehen kann. Und das habe ich tatsächlich sonst wirklich wenig Menschen getroffen, die so feine Antennen für die Situation haben und da direkt reingrätschen können, sage ich mal. Im positiven Sinne.
Spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch Tage weiter plaudern. Da gibt es so viel zu entpacken. Ich glaube, das müssen wir aber auf die nächste Folge verlegen. Machen wir eine Doppelfolge draus. Ich finde es super spannend, also diese Stereotype aufzulösen, und zwar schon am Beginn, nämlich als lesbisches Paar, Hetero-Paaren zu zeigen, wie es gehen kann oder könnte. Ich sehe viele Vorteile. Für beide in einer Hetero-Beziehung mit euch zu plaudern. Die Frauen fühlen sich aufgehoben, die Männer fühlen sich verstanden. Es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Von daher glaube ich, wenn Leute Interesse haben oder mehr über euch herausfinden möchten, wo gehen sie am besten hin online?
Genau, am besten geht es tatsächlich auf unsere Website the-hellwigs.com, und da sind sie tatsächlich gut aufgehoben. Das ist der Start, um wirklich Neuigkeiten zu erfahren, und von dort aus geht es in alle Richtungen dann weiter, und auch die Kontaktmöglichkeiten sind dort.
Super cool. Ja, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Und
wenn ich freue mich auf... Wenn ich deine Männergruppe besuchen soll, ne? Oder helfen soll, lad mich gerne ein. Idee.
Genau. Wir sind super. Das ist eine geile Idee. Ich bastel mal, wie das zusammenpasst, aber es wird mir großen Spaß machen, auf jeden Fall. echte männliche Werte. Mit Vanessa. Das finde ich sehr gut.
Ja. Hast du doch noch nicht gehabt, oder?
Das ist komplett neu. Ja. Das ist komplett neu. Und also witzigerweise ist öfter dieser Running Gag in Männergruppen, wenn nur mal eine Frau kommen würde, damit wir sie alles fragen können. Ah. Here you go. Ja. Ihr seid hiermit beide eingeladen.
Ja, wir sind mehr undercover dann unterwegs, ne?
Sehr coole Idee. Nee, vielen Dank. Das war ein sehr lebendiges Gespräch.
Vielen Dank für deine Zeit. Super viel Inhalt.
Und ich freue mich schon, wenn es online geht und wir wahrscheinlich noch zu 10 weiteren Themen so tief plaudern können.
Ja, auf jeden Fall.
Für dieses Mal erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank an dich für die Zeit. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Cool. Danke. Bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.